dankbar, dass wir singen, glauben und anbeten dürfen und wissen, was er getan hat, ist für die Ewigkeit getan. Es geschah für dich, es geschah für mich, es geschah für uns alle. Und besonders an diesem Tage sind wir voller Dankbarkeit, denn unser Herr ist auferstanden. Er lebt und mit ihm auch ich, denn er sagte, ich lebe und ihr sollt auch leben.
Amen.
Dieser Tag ist der größte Tag in der Heilsgeschichte unseres Gottes. Wäre Christus gekreuzigt und begraben, aber nicht auferstanden, dann wäre unsere Erlösung in Frage gestellt. Durch die Auferstehung ist das Erlösungswerk gekrönt worden. Und so wissen wir, dass er auferstanden ist als Erstling und wir auferstehen werden. Ja, wir sind schon vom Tode in das Leben hinüber oder hindurch gedrungen. Wir schauen ja mit offenen Augen in diese Welt hinein und sehen, dass sich Gottes Wort in jeder Weise erfüllt. Lukas 21 sagt, dass die Welt in Ratlosigkeit sein wird und dass die Meere brausen werden und den Leuten Angst werden wird auf Erden, dass Kriege, das Kriegsgeschrei, dass Hungersnöte und teure Zeiten, dass Erdbeben und Unruhen sein werden. All dieses geschieht in vermehrtem Maße in unseren Tagen. Und dann sagt uns der Herr, wenn ihr das alles seht, so erhebt eure Häupter, weil ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Wir als diejenigen, die von Herzen glauben, dass Gott seinen Knecht und Propheten gesandt hat, um alles wieder in den rechten Stand zu bringen. Wir glauben, dass wir jetzt in der letzten Generation leben und dass wir am Ende dieser letzten Generation angekommen sind und dass Gott sein Werk zum Abschluss bringt und wir möchten aufrichtigen Herzens Anteil an dem haben, was Gott jetzt tut. Das ist auch Sinn und Zweck der Versammlungen, zu denen wir zusammenkommen, nicht nur um Gottes Wort zu hören, sondern zu hören, zu glauben, es an uns wirken zu lassen, dass wir in Übereinstimmung mit Gott und seinem Worte gebracht werden, damit Gott das Endgültige und Abschließende tun kann. Wir alle sind uns darüber einig, dass alles, was Gott offenbaren wollte, das hat er geoffenbart. Und dem geoffenbarten Worte Gottes kann nichts hinzugefügt werden. Es darf aber auch nichts weggenommen werden. Und wir sind vor Gott verpflichtet und sind es ihm und uns schuldig, alles so zu glauben, wie er es geredet und geoffenbart hat. Die Zeit der eigenen Meinungen und Deutungen ist vorbei. Gott, der Herr, hat geredet, wer sollte nicht hören? So steht es im Propheten Amos. Lasst uns nun einige Bibelstellen, die diesen Tag in irgendeiner Weise beschreiben oder das, was damals an jenem Ostermorgen geschah, uns vor Augen führen. Ich möchte mit Psalm 24, Vers 7 beginnen. Psalm 24, Vers 7. Hebt hoch, ihr Tore, eure Häupter, und öffnet euch weit, ihr uralten Pforten, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist denn der König der Ehren? Der Herr gar stark und ein Held, der Herr ein Held in der Schlacht. Hebt hoch, ihr Tore, eure Häupter, und öffnet euch weit, ihr uralten Pforten, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist denn der König der Ehren? Der Herr der Heerscharen, der ist der König der Ehren. Wir wissen, dass der König aller Könige seine himmlische Herrlichkeit verlassen hat, ist auf diese Erde gekommen, hat den größten Kampf gekämpft. Er ging über Gethsemane nach Golgatha. Gewiss, die Schlange hat ihm in die Ferse gestochen. Doch es war ja der richtige Punkt. Ich habe es schon manchmal gesagt. Und man muss, wenn man die göttliche Weisheit vor Augen hat, immer wieder sagen, o Gott, wie groß bist du, wie herrlich hast du alles gefügt. Es steht nicht, wenn er dir in die Hand stechen wird oder irgendwo ins Bein, sondern direkt in die Ferse. Der Herr brauchte nur eben den Fuß runterzusetzen und der Schlange den Kopf zu zertreten. Es brauchte gar kein Hin und Her mehr sein. Die Schlange stach in den richtigen Punkt und der Kopf konnte auf Anhieb zertreten werden. Und der Sieg unseres Gottes konnte offenbar werden. Lasst mich aus dem Propheten Hosea, aus dem 13. Kapitel, den 14. Vers lesen. Hier ist eine der gewaltigsten Verheißungen im Alten Testament. Aus der Gewalt des Totenreiches werde ich sie befreien, vom Tode sie loskaufen. Nein, wo sind deine Seuchen, o Tod? Wo ist deine Pest, o Hölle? Mitleid ist meinen Augen unbekannt. Welch ein gewaltiges Wort! Im Alten Testament mussten alle hinuntergehen, denn also ist der Tod über alle Menschen gekommen, und sie mussten hinuntergehen, aber viele gingen in der lebendigen Hoffnung auf die Auferstehung hinunter und sind dann mit Christus heraufgekommen, wie wir es gleich sehen werden. Es lohnt sich zu glauben. Manchmal gibt es Menschen, die Mühe haben zu glauben und sie sagen, ich sehe nichts Übernatürliches, haben diese alttestamentlich Heiligen viel gesehen. Das können wir vielleicht nicht ganz beurteilen. Eins aber dürfen wir sagen, sie haben die Verheißung Gottes auf das kommende Heil durch den Messias in ihrem Herzen getragen. Und als ihre Zeit kam, haben sie es gesehen. Hier auf Erden ist der Unterschied zwischen den Gläubigen und Ungläubigen rein äußerlich gar nicht so sehr zu sehen. Und deshalb spricht der Prophet Malachi, an dem Tage, den ich machen werde, da werdet ihr den Unterschied sehen zwischen dem, der mir dient und dem, der mir nicht dient. Und vor meinem Angesicht ist ein Gedenkbuch geschrieben. Ihr Lieben, ich sag es noch einmal, wir mögen nicht immer alles direkt vor Augen sehen, aber wenn wir glauben, was Gott gesagt hat, dann kommt der Tag, dann kommt die Stunde, in der wir sehen werden, was wir geglaubt haben. Gott bleibt uns keine Antwort schuldig. Hier spricht der Herr, aus der Gewalt des Totenreiches werde ich sie befreien, vom Tode loskaufen. Wo sind deine Seuchen, o Tod, wo ist deine Pest, o Hölle? Der Herr hat den Kampf aufgenommen gegen Satan, Tod und Hölle. Er hat nicht nur den Kampf geführt, er hat herrlich gesieget. Amen. Halleluja. Er ist auferstanden und hat den Sieg über Tod und Hölle und Teufel davon getragen. Und nun ist die herrliche Botschaft die, dass sein Sieg auch unser Sieg ist, denn das Heil unseres Gottes ist uns offenbar geworden. Aus der Gewalt des Totenreiches werde ich sie befreien. Heute können wir sagen, es ist geschehen. Aus der Gewalt des Todes hat er befreit. Wenn im Alten Testament all diese Dinge in der Zukunftsform geschrieben wurden, so werden sie im Neuen Testament schon als göttlich erfüllte Tatsachen wiedergegeben. Es ist vollbracht. Es ist geschehen. Der Herr ist gekommen und hat uns die Erlösung gebracht. Wo sind deine Seuchen, o Tod? Wo ist deine Pest, o Unterwelt? Und Paulus hat es ja so herrlich, vielleicht Bezug nehmend auf dieses Wort ausgedrückt. Hölle, wo ist dein Sieg? Oder Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Dank sei Gott, der uns den Sieg gegeben hat durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er sagt nicht, der uns den Sieg geben wird, sondern gegeben hat. Golgatha war schon hinter ihm und er konnte das vollbrachte Erlösungswerk sehen und auch verkündigen. Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel wurde dem Fürst des Lebens in die Ferse gestochen, aber der Tod ist vom Leben verschlungen worden und unser Herr hat den Sieg davon getragen. Glauben wir es doch heute ein für alle Mal von ganzem Herzen. Die Erlösung ist doch vollbracht. Gott hat es getan für dich und für mich. Ich habe es doch erleben dürfen, dass der Tod einem noch nicht Angst machen kann. Oh, welch ein Friede und welch eine Gewissheit in dem Zeitpunkt des Hinübergehens. Keine Unruhe, keine Ungewissheit, sondern wie der Liederdichter singt, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, dann jubelt und jauchzet das Herz. Und so dürfen auch wir jubeln und jauchzen. Lasst uns aus Matthäus 27 einige Verse lesen. Matthäus 27 von Vers 50. Jesus aber stieß noch einmal einen lauten Schrei aus und gab dann seinen Geist auf. Da zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Stücke. Die Erde erbebte und die Felsen zersprangen. Die Gräber taten sich auf und viele der Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt, kamen nach seiner Auferstehung aus ihren Gräbern hervor, gingen in die heilige Stadt hinein und erschienen vielen. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Vom Tode werde ich sie loskaufen. Er hat losgekauft. Er hat erlöst. Er hat dem Tode die Macht genommen. Und alle alttestamentlich Heiligen, die an der ersten Auferstehung Anteil haben, sind damals mit ihm auferstanden und sind vielen in der heiligen Stadt erschienen. Wir werden bei der Wiederkunft Jesu Christi auferstehen und alle, die noch leben und übrig bleiben, werden verwandelt werden. Das ist Gottes Wort und das wird geschehen, so gewiss der Herr es gesagt hat. Sie kamen nach seiner Auferstehung aus ihren Gräbern hervor. Er musste der Erstgeborene aus den Toten sein. Er kam als Erster heraus und alle, die ihm vertraut hatten, sie folgten ihm in diesem Triumphzug. Nach den 40 Tagen ist dann unser Herr mit den alttestamentlich Heiligen in die Herrlichkeit eingegangen. Und der Psalmist sagte, öffnet euch, ihr uralten Pforten, und lasset den König ein. Wer ist dieser König? Er ist der König der Ehren, mächtig im Kampf, der Sieger von Golgatha. Öffnet euch, ihr uralten Pforten, und lasst den König hinein mit all denen, die er erlöst hat. Wenn schon das ein solch gewaltiger Siegeszug war, wie wird es erst sein, wenn der Herr die erlöste Schar aus allen Völkern, Sprachen und Nationen in seine Herrlichkeit hineinführen wird? Oh, was kein Auge gesehen und was kein Ohr gehört und was in keines Menschenherz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und wir haben diese selige Hoffnung in uns und mehr als das, die Gewissheit des Glaubens tragen wir in unserem Herzen. Lukas 24 von Vers 1. Am ersten Tage nach dem Sabbat aber kamen sie beim Morgengrauen zum Grabe mit den wohlriechenden Stoffen, die sie zubereitet hatten. Da fanden sie den Stein vom Grabe weggewälzt. Doch als sie hineingetreten waren, fanden sie den Leichnam des Herrn Jesus nicht. Während sie nun hierüber ratlos waren, standen plötzlich zwei Männer in strahlenden Gewändern bei ihnen. Und als sie in Furcht gerieten und den Blick zu Boden schlugen, sagten diese zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern ist auferweckt worden. Ist das nicht ein wunderbares Wort? Und wir alle, die wir schon mal in Jerusalem waren, haben ja in unserem Herzen das Größte und Gewaltigste erlebt, als wir in diese Grabstätte hineingehen durften. Und jedes Mal habe ich meinem Herrn dafür gedankt, dass er auferstanden ist und dass er lebt. Alle anderen religiösen Führer, sie sind in ihren Gräbern geblieben. Was nützen die goldverzierten Steine an ihren Gräbern? Es waren große Philosophen und sie starben mitsamt ihrer Philosophie. Es waren große religiöse Führer und Verführer und sie starben alle. Aber Jesus Christus, der König aller Könige und der Herr aller Herren, er ist gekommen, um dich und mich zu erlösen. Und in diesem Fleischesleibe, in dem wir gefallen waren, hat er uns wieder zurückgebracht und wir sind mit Gott versöhnt worden. Nehmt es ein für allemal an. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm selber. Aber nicht nur einige Frauen oder ein paar Apostel, sondern mehr als 500 Brüder haben unseren Herrn nach seiner Auferstehung gesehen. Ich lese dazu aus 1. Korinther, Kapitel 15, von Vers 3. 1. Korinther, Kapitel 15, von Vers 3. Ich habe euch nämlich an erster Stelle mitgeteilt, was ich auch überkommen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, den Schriften gemäß, und dass er begraben und dass er am dritten Tage auferweckt worden ist, den Schriften gemäß, und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen, darauf ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten jetzt noch leben, einige aber sind entschlafen. Darauf ist er dem Jakobus erschienen, danach sämtlichen Aposteln. Zu allerletzt aber ist er gleichsam als einer Fehlgeburt auch mir erschienen, denn ich bin der Geringste unter den Aposteln und des Apostelnamens nicht würdig, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Durch Gottes Gnade aber bin ich, was ich bin, und seine Gnade mir gegenüber hat sich nicht erfolglos erwiesen, sondern ich habe weit mehr geschafft als sie alle. Soweit dieses teure und heilige Wort Gottes. Paulus hat sich als der Demütigste, als der Unwerteste in all diesem gesehen und sagt, zu allerletzt ist er auch mir erschienen. Und dann rühmt er die Gnade Gottes und schreibt, durch Gottes Gnade aber bin ich, was ich bin, und seine Gnade gegen mich hat sich nicht erfolglos erwiesen. Können wir heute nicht alle das Gleiche sagen? Durch Gottes Gnade bin ich und du, was wir geworden sind. Nicht aus Verdienst oder Würdigkeit, sondern durch die Gnade unseres Gottes. Dann lese ich im gleichen Kapitel von Vers 20. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als Erstling der Entschlafenen, denn weil der Tod durch einen Menschen gekommen ist, erfolgt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Wie nämlich in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle wieder zum Leben gebracht werden. Ein jeder aber in seiner besonderen Abteilung, als erstes Christus, hierauf die, welche Christum angehören bei seiner Wiederkunft, danach das Ende. Wir wissen, es gibt eine erste und eine zweite Auferstehung. Die erste Auferstehung wird stattfinden, wenn Jesus Christus wiederkommen wird und die Toten in Christus in Unvergänglichkeit auferweckt werden. Gemäß 1. Korinther 15 von Vers 51 und 1. Thessalonicher 4 von Vers 13. Diese beiden Bibelstellen behandeln die Wiederkunft des Herrn, die jetzt ganz, ganz nahe bevorsteht. Und es mag jemand fragen, wer kann es denn schon mit solch einer Gewissheit sagen? Freunde, wir haben es hier nicht mit menschlichen Prognosen oder unsicherem Tasten zu tun, sondern mit dem unfehlbaren Worte Gottes, das uns für diese Zeit gegeben und durch den Heiligen Geist geoffenbart wurde. Und deshalb ist es solch eine Gewissheit, die unser Herz durchdringt. Sie ist nicht von dir und nicht von mir, sondern durch den Geist Gottes, aufgrund des Wortes Gottes in deinem und in meinem Herzen bewirkt worden. Lasst uns jetzt aus Kolosser 2, Vers 12 lesen. Kolosser 2 von Vers 12. Auch euch, die ihr durch eure Übertretungen und den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches tot waret, auch euch hat Gott zusammen mit ihm lebendig gemacht, indem er uns alle Übertretungen aus Gnaden vergeben hat, dadurch, dass er den durch seine Satzungen gegen uns lautenden Schuldschein, der für unser Heil ein Hindernis bildete, ausgelöscht hat und ihn weggeschafft hat, indem er ihn ans Kreuz heftete, nachdem er dann die Mächte und Gewalten völlig entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau an den Pranger und triumphierte in ihm über sie. Welch ein wunderbares und herrliches Wort. Durch Golgatha sind nicht nur unsere Sünden vergeben, nicht nur der Schuldschein zerrissen, nicht nur Erlösung gekommen, sondern neues Leben durch die Gnade unseres Gottes. Wir sind mit ihm gekreuzigt, mit ihm begraben und mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden durch die Gnade unseres Gottes. Es heißt hier, dass dieses alles durch das Kreuz geschah, nachdem er die Mächte und Gewalten völlig entwaffnet hatte. Das gehört dazu. Wir haben es mit Feindesmächten zu tun, die eine völlige Kapitulation erlebt haben. Und viele von uns können sich noch daran erinnern, als diese totale, bedingungslose Kapitulation über uns gekommen ist. Alle vorhergehenden Verhandlungen blieben erfolglos. Diejenigen, die sich des Sieges gewiss waren, forderten eine bedingungslose, eine totale, eine völlige Kapitulation. Und Freunde, man braucht keinen Nationalstolz zu haben, um ein wenig mitzufühlen, wenn man mit eigenen Augen zusehen musste, wie Generäle, die dekoriert waren, mit ihrer Uniform ihre Hände so gehalten und sich ergeben mussten. Es war eine völlige, eine totale Kapitulation. Hier von der Kapitulation, von der wir heute Morgen lesen, war die völligste, die endgültigste und die totalste, die es gegeben hat in der Menschheitsgeschichte. Satan mit seinem ganzen Heer ist besiegt und wir glauben an den völligen Sieg des Kreuzes von Golgatha. Jesus ist der Sieger und er hat uns den Sieg aus Gnaden geschenkt. Es heißt hier doch so wunderbar, nachdem er dann die Mächte und die Gewalten völlig entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger zur Schau und triumphierte über sie. Alle Sündenmacht, alle Krankheitsmacht, alle Todesmacht, alle Feindesmacht ist besiegt am Kreuz auf Golgatha. Und wenn wir in diesem biblischen Glauben, der ja ein Glauben an die Auferstehung ist, es ist doch kein toter Glaube, sondern ein Auferstehungsglaube, ein mit Christus auferstandener Glaube. Und deshalb wollen wir diesen Sieg unseres Gottes im völligen Glauben aus der Hand Gottes entgegennehmen. Lasst uns dazu das Wort aus 1. Petrus 2 lesen, um zu begreifen, was Gott durch Golgatha in Jesus Christus aus uns, die wir glauben dürfen, gemacht hat. 1. Petrus Kapitel 2 von Vers 7. Euch also, die ihr Vertrauen besitzt, wird das kostbare Gut zuteil. Amen. Euch, die ihr glaubt, euch, die ihr vertraut, wird das kostbare Gut zuteil. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden und damit zu einem Stein des Anstoßes und zum Felsen des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm in ihrem Ungehorsam gegen das Wort. Ihr Lieben, wer sich an Jesus Christus stößt und nicht innerlich ein völliges Ja zu ihm hat, der befindet sich noch im Unglauben. Und dieser Unglaube ruft diesen Anstoß in ihm hervor. Aber der Glaube räumt den Anstoß aus dem Wege und der Felsen des Ärgernisses wird zum Felsen des Heils. Halleluja! Und wir schauen auf zu ihm, der uns mit Gnade und mit Barmherzigkeit gekrönt hat. Dann heißt es in Vers 9, ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, die heilige Volksgemeinschaft, das zum Eigentum erkorene Volk und sollt die Tugenden dessen verkünden, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. Euch, die ihr vordem ein Nichtvolk waret, jetzt aber das Volk Gottes seid, einst ohne Erbarmen, ohne Gottes Erbarmen, jetzt aber reich an Gottes Erbarmen. Halleluja! Preis, Ruhm und Ehre sei unserem Gott. Das ist eine göttliche Tatsache. Und manche Gläubige sind 10, 20, 30 Jahre gläubig und sie beten immer noch um Vergebung, um Gnade, um dies und jenes und wissen nicht, dass wir schon das heilige Volk Gottes sind, erlöst und in den Sohnestand hineingetan. Ihr, die ihr vordem ein Nichtvolk waret, jetzt aber das Volk Gottes seid. Wir werden es nicht erst sein, wir sind es schon. Johannes schreibt in seinem Brief im 3. Kapitel, dass wir Gottes Kinder sind, noch ist nicht offenbar geworden, was wir einst sein werden. Wenn es aber offenbar werden wird, dann werden wir ihm gleich sein. Das können wir nicht fassen. Wir würden lieber im Staube liegen und sagen, Herr, gehe von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Aber gerade weil wir sündige Menschen sind und uns nicht helfen konnten, ist er zu uns gekommen, um uns zu helfen und selig zu machen. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Und die glauben wir von ganzem Herzen und von ganzer Seele. 1. Petrus, Kapitel 3, von Vers 18. Denn auch Christus ist einmal um der Sünden willen gestorben, als Gerechter für Ungerechte, um uns zu Gott zu führen. Er, der am Fleisch zwar getötet worden ist, aber zum Leben erweckt am Geist. Im Geist ist er auch hinuntergegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt. Wir könnten jetzt im Epheserbrief im 4. Kapitel nachlesen, der hinuntergegangen ist, der ist auch heraufgekommen und ist in die Himmel hinaufgestiegen und hat den Menschen Gaben gegeben. Oh, dass wir es heute im Glauben erfassen könnten, wie nie zuvor, was Gott für uns in Jesus Christus, unserem Herrn, am Kreuz auf Golgatha getan hat. Christus ist ein für allemal für unsere Sünden gestorben, als Gerechter für die Ungerechten, als Reiner für die Unreinen, als der Unsterbliche für die Sterblichen. Er hat alles auf sich genommen. So wert bist du und ich in seinen Augen gewesen, dass er dieses alles auf sich genommen hat. Ach, da sollte auch das härteste Herz weich werden und sagen, Herr, wenn das alles so ist, dann hab ich ja gar keine Möglichkeit oder nur die eine, mich dir zu weihen und das, was du für mich getan hast, aus Gnaden in Empfang zu nehmen. Christus ist ein für allemal für deine und meine Sünden, für die Sünden all derer, deren Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Für sie ist er das Lamm Gottes, das geschlachtet wurde. Und als er am Kreuze starb, rief er aus, es ist vollbracht. Und dann ging er hinunter, denn im Alten Testament hat er gesagt, Tod, ich will dir eine Pestilenz sein, ich will dir ein Schrecken sein. Und dann ist er hinuntergegangen. Und ich bin überzeugt, als der Tod alle anderen dort unten empfing, da war die Sache immer schön und gut für ihn. Aber als der Fürst des Lebens hinunterging, da bekam der Tod seinen Schrecken. Er wusste, seine Stunde hat geschlagen. Er hat das Anrecht am Volke Gottes verloren. Denn das Blut der Versöhnung floss am Kreuz auf Golgatha. Und er konnte nicht anders, als so zu machen und sich mit all seinen Mächten völlig der totalen Kapitulation fügen. Glaubt es mir heute, es war eine totale und völlige Kapitulation der Mächte Satans. Und Jesus ist als der herrliche und große Sieger hervorgegangen. Sie wussten, dass sie Gläubige sind und des ewigen Lebens teilhaftig. Und sie warteten auf diesen Tag und auf diese Stunde. Was muss in ihnen vorgegangen sein? Und ich erinnere an das, was Bruder Brenim sagte. Er hat ja manche Dinge im Geiste und in Gesichten geschaut, ist auch hinunter versetzt worden. Und er sagt, ich sehe, wie der Herr jetzt hinuntergeht. Und ich höre, wie Abraham sagt, das ist er, der mich damals besucht hat, als ich unter der Terebinte saß. Und er führt dann aus und hat all diese Heiligen oder einige aufgezählt. Und ihre Stunde war gekommen. Halleluja! Unsere Stunde ist nahe. Ja, sie ist da, indem der Herr sich neu verherrlichen. Und wir werden die Ungläubigen nicht lange bitten, gläubig zu werden. Der Heilige Geist wird über sie kommen und sie überführen und zu Christus bringen. Das glaube ich von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Dann ist es nicht mehr deine und meine Evangelisation, sondern Gottes Auswirkung des Evangeliums, das eine Kraft Gottes ist. Ihr Lieben, nach diesem Gottesdienst soll eine Taufe stattfinden. Einige möchten sich taufen lassen. Und so werden wir dem nachkommen und nun zu dem anderen Thema kurz übergehen. Alle, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, die Gewissheit in ihrem Herzen tragen, dass Jesus ihr Erlöser und Heiland ist und dass er ihre Schuld vergeben und ihre Sünde zugedeckt hat, dass sie mit Gott versöhnt worden sind. Ihr Lieben, möge der Geist Gottes euch heute in einer solch mächtigen Weise ziehen. Und ich sage euch, wer heute in dieser Versammlung den Zug, den mächtigen Zug des Geistes Gottes nicht verspürt, an dem ist alles vorübergegangen. Und er wird eines Tages daran zurückdenken und sagen, oh, warum habe ich mein Herz verschlossen? Warum habe ich Widerstand geleistet? Ich habe Gottes ewiges Gnadenangebot nicht angenommen. Menschen, die das Evangelium nie gehört haben, ihnen wird es nicht gut ergehen. Aber Menschen, die es gehört und nicht angenommen haben, ihnen werden noch die Vorwürfe nicht erspart bleiben. Und sie allein können schon eine Pein sein. Teures Herz, lass dich heute vom Herrn rufen und von Gott begnadigen und mit Barmherzigkeit krönen. Er vergibt all deine Schuld und all deine Sünde und heile dich von all deinen Gebrechen. Heute ist genug Gottes Kraft in diesem Raume, um jede Seele zu retten, jeden Geist zu befreien, jeden Leib zu heilen. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und derselbe in alle Ewigkeiten. Aber das Wort muss in uns den Glauben hervorrufen. Und der Glaube bleibt nicht stille sitzen. Der Glaube tritt in Tätigkeit. Und Gott offenbart sich denen, die ihn im Glauben bei seinem Worte nehmen. Die Auferstehung unseres Herrn ist ja die Krönung des Erlösungswerkes. Nehmen wir heute alles hin, und die sich dann taufen lassen möchten, haben sicherlich schon genügend Belehrung über die biblische Taufe bekommen, so dass wir nicht mehr länger darüber sprechen brauchen. Möge Gott uns alle segnen. Ich spüre, dass wir jetzt hier schließen und dass wir Gott innig darum bitten, dass er seinen vollen Sieg gemäß seinem Worte durch die Kraft seines Blutes und seines Geistes und seines Namens in uns allen offenbaren und sein Wort bestätigen und sich an uns verherrlichen könnte. Ihm sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Jesus lebt. Er ist derselbe gestern, heute und derselbe in alle Ewigkeiten. Und weil er lebt und derselbe ist, rettet er heute, heilt er heute, redet er heute. Er offenbart sich heute, weil er derselbe ist, wie er gestern war. Halleluja! Nehmen wir es im Glauben von ganzem Herzen an und wir werden die Herrlichkeit Gottes schauen. Halleluja! Im Namen Jesu Christi von Nazareth soll es geschehen. Amen. Lasst uns aufstehen und nicht warten, sondern anbeten, wie aus einem Munde. Halleluja! Mein Gott.
Himmlischer Vater, wir danken dir für heute Morgen, für dein teures und heiliges Wort, Herr. Herr, wir sind so froh, dass wir teilhaben dürfen an dem Worte, das du hinterlassen hast für dein Volk, für deine Kinder, für deine Auserwählten in diesen Tagen. O Herr, Herr, wir sind nicht wert dieser Gnade, aber Herr, du hast dich unser angenommen, hast uns gereinigt, hast uns gewaschen in deinem Blute, Herr. O Gott, und beten dich an, Herr, denn du bist unsere Hilfe, du bist unsere Kraft, du bist uns alles in allem geworden, Herr. Darum geben wir dir die Ehre. Preise deinen herrlichen Namen, Herr. O Herr, lass unsere Herzen dir zujubeln, Herr. Lass unsere Herzen offen stehen, Herr. Und unser Mund, Herr, dass er dich preisen kann, oh Gott. Halleluja. Preise deinen Namen, Herr. Glory dir dem Lamme. O Herr, komme hernieder, Herr. Noch mehr von dir, Herr. Noch mehr von deinem Geist, Herr. Noch mehr von deiner göttlichen Kraft, Herr. Erfülle du alle, Herr, mit der Kraft von oben, Herr. Mit deiner Gegenwart, oh Gott. O Herr, wo es noch nicht so ist, Herr, das schaffe noch etwas, oh Herr. Wir bitten es, Herr, in deinem Namen, Halleluja. Glory dir im Namen. Halleluja. Nimm hin den Dank, Herr. Nimm hin den Preis, oh Gott. O Herr, Anbetung. Halleluja. Halleluja.